Papa und Baby Podcast Folge 007. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In dieser Folge geht es um die Schwangerschaftswochen 12. Unser Baby ist jetzt 5,2 bis 5,8 cm lang. Da reden wir natürlich wieder von der Scheitelsteißlänge und ca. 15 Gramm schwer. Inzwischen kann man auf einem Ultraschallbild sogar das Gesicht erkennen. Natürlich nur, wenn das Kind günstig liegt und der Gynäkologe den Winkel trifft und so weiter, das ist klar, aber es würde gehen. Das Baby kann sogar schon Daumen lutschen oder das Fäustchen machen, aber das sind noch keine bewussten Handlungen, sondern mehr Reflexe, die aus dem Rückenmark kommen. Ebenso ist der Saug- und auch der Schluckreflex des Babys schon vorhanden, so trinkt das Baby immer öfters Fruchtwasser. Die Flüssigkeit geht dann den später gewohnten Weg durch das Baby durch, so pinkelt es in einer Tour in dieses Fruchtwasser rein und trinkt es dann wieder. Daher hat die Mama alle Hände voll zu tun, dieses Fruchtwasser in einer Tour auszutauschen. Darum auch, dass die Frauen so viel trinken sollen. Die Plazenta ist jetzt erst vollkommen entwickelt. Ab jetzt ist der Dottersack, den das Baby hatte, nicht mehr notwendig. Jetzt versorgt die Plazenta das Baby mit allem Notwendigen, was es so benötigt, also Sauerstoff und Nahrung. Kommen wir zu den ärztlichen Dingen. Das Ersttrimester-Screening ist an der Reihe, wenn ihr beim Gynäkologen seid. Hier gibt es zum Beispiel die Nackenfaltenmessung, die kostet allerdings extra. Außer ihr seid eine Risikoschwangerschaft, dann übernimmt es die Krankenkasse meist. An dieser Nackenfaltenmessung erkennt man, ob eine Chromosomenstörung vorliegt oder vorliegen kann. Wenn der Arzt das feststellt, dann kann er danach weitere Untersuchungen machen. Wenn die allerdings unauffällig ist, finde ich halt, sollte man auch nicht weitersuchen und weitere Untersuchungen machen, weil die halt auch Risiken bergen. Aber das muss jeder selber entscheiden für sich. Eine Chromosomenstörung, die sind in der Regel besser bekannt als Down-Syndrom, auch wenn das nicht das Einzige ist. Also es gibt noch mehr, aber die sind noch unbekannter. Das Down-Syndrom, das kennt man vielleicht noch. Diese ganzen Untersuchungen, die kann man erst ab der 12. Schwangerschaftswoche so wirklich erfolgreich machen. Bedeutet, danach wisst ihr, zumindest wenn ihr diese weitergehenden Untersuchungen macht, zu wie viel Prozent euer Kind eine Chromosomenstörung hat. Das heißt nicht, man erfährt also nicht, ja, hat's oder hat's nicht, sondern man erfährt sowas wie
zu 99% unauffällig.
Da muss man halt schauen. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze mit einer ziemlich riskanten Fruchtwasserentnahme zu machen. Die hat halt das Risiko, dass dann bei die Fruchtblase kaputt geht oder undicht wird oder ähnliches. Das ist natürlich nur bei 1% der Fälle so oder ich weiß nicht, noch weniger vielleicht, aber das Risiko besteht immerhin und das muss man sich gut überlegen. Viel schonender ist es, über das Blut der Frau solche Untersuchungen zu machen. So einen Test haben wir damals gemacht, als wir vor diesem Problem standen oder vor der Möglichkeit standen. Und wir haben uns eben für diese deutlich humanere Art entschieden, wo das Baby nicht so gefährdet wird. Weil das ist, glaube ich, 0% Gefährdung fürs Kind oder 0,1, ich weiß es nicht. Also sehr viel weniger auf jeden Fall. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr das machen wollt und wenn, was ihr mit diesem Ergebnis macht. Das solltet ihr auf gar keinen Fall leichtfertig entscheiden, denn was macht man damit, wenn man erfährt, das Kind hat eine Chromosomenstörung, ja? Also wir haben es damals gemacht, um es zu wissen und weil wir gewisse Parameter hatten, die dafür sprachen, dass da nicht alles hundertprozentig gesund sein könnte und haben es dann gemacht und hatten das Glück, dass wir zu 99,9% das Ergebnis hatten, dass wir ein gesundes Baby bekommen werden. Und wir hätten das Kind halt auf jeden Fall auch mit einem Down-Syndrom genommen, wie gesagt, das habe ich schon, glaube ich, erzählt, aber wir wollten halt dann vorbereitet sein. Sprecht das alles mit dem Gynäkologen oder auch der Hebamme ab, was die davon halten und was die raten in euren Fällen dann jeweils. Zu den verschiedenen Tests. Wenn ihr diesen Fruchtwasser- oder auch die Nackenfalten-Test und auch den Test, den wir gemacht haben übers Blut, den zahlen in wenigen Fällen die Krankenkassen. Meistens muss man die Tests selber zahlen. Das ist halt nochmal so ein Argument gegen die Tests für viele Leute. Wir haben den Test machen lassen und dabei haben wir auch das Geschlecht des Kindes bestimmen lassen. Weil dieser Test konnte auch sagen, zu wie viel Prozent das Kind ein eindeutiges Geschlecht hat. Und auch da hatten wir eine über 99%ige Wahrscheinlichkeit. Und da kam dann was ganz Paradoxes dazu. Man durfte uns das Ergebnis vom Geschlecht erst in der 15. Schwangerschaftswoche sagen. Und das liegt daran, dass man ab der 15. Schwangerschaftswoche, also 12. Lebenswoche des Kindes, nicht mehr legal in Deutschland abtreiben darf. Weil es wohl, ich weiß nicht, ob es an Nationalitäten liegt oder an Religionen, da sind immer noch manche Geschlechter benachteiligt drin und würden von den Eltern abgetrieben werden. Und um dem vorzubeugen, wird das Geschlecht dann erst in der 13. Woche verraten. Aber darauf konnten wir dann noch gut warten. Hauptsache, wir wussten schon mal, dass das Kind gesund wird. und dass es ein 100%ig oder ein 99,9%ig eindeutiges Geschlecht hat. Das war ja viel wichtiger. Kommen wir zu der Mama. In dieser Woche solltet ihr dem Arbeitgeber Bescheid geben. Ich sage das jetzt nochmal unter Vorbehalt. Schaut nochmal ins Internet oder in Gesetzestexte rein. Vielleicht hat sich das geändert, seitdem ich es jetzt recherchiert habe. Zurzeit ist das noch so in der 12. Woche der beste Zeitpunkt dafür. Ihr solltet euch jetzt auch so langsam nach einem Geburtskrankenhaus umschauen. Schon mal ein paar Anfragen, die bei euch in der Gegend sind, vielleicht Besichtigungstermine machen, wie es euch da gefällt, wie ihr da hinkommt, ob ihr auch noch halbschlafmüde findet und ähnliche Dinge. Schaut euch das am besten mit der Partnerin zusammen einfach mal an, wie es da aussieht, ob es bequem ist und weiß nicht, ob die Leute da sympathisch sind. Könnt auch zu Geburtsvorbereitungskursen euch schon mal umschauen, denn da sind die Terminkalender der Hebammen, die sowas anbieten, oft rappelvoll, dass man da ziemlich lange Wartezeiten hat, bis man da wirklich einen Termin findet. Eure Hebamme kann euch da auch bestimmt Tipps geben, entweder gibt die selber so Kurse oder kann euch sagen, welche Kurse wirklich sinnvoll sind, weil es gibt da immer mal Kurse, wo die Kursleiter vielleicht nicht so die großen Redner sind oder Vormacher und andere, die das halt wirklich drauf haben und da haben die Hebammen gute Erfahrungen in eurer Region. Die Hebammen können euch genauso gut auch vielleicht ein Krankenhaus empfehlen, mit dem sie gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Oder vielleicht ist es auch so wie bei der Hebamme, die wir hatten, die selber noch nebenberuflich oder die arbeitet zur Hälfte als Hebamme und zur anderen Hälfte als Hebamme in einem Krankenhaus. Und die hat uns natürlich auch dieses Krankenhaus empfohlen. Und vielleicht macht eure Hebamme das ähnlich, also da fragt einfach mal. Jetzt gibt's noch ein paar gute Nachrichten, zumindest für die Frauen. In der Regel haben die Frauen sich nämlich jetzt an die Hormone im Körper gewöhnt. Das bedeutet, eure Frauen werden jetzt wieder ein bisschen normaler zumindest. Und das Kind ist jetzt über das Gröbste weg, bedeutet auch, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt noch abgeht, unter 1% sinkt. Also da gibt es auch verschiedene Quellen mit verschiedenen Angaben, aber meistens sagen sie unter 1%. Das bedeutet, ihr könnt es jetzt der ganzen Welt erzählen, dass ihr bald Eltern werdet. Und das ist ziemlich cool, wenn man es jetzt dem Opa-Oma sagt und wie die reagieren. Das ist, ja, das haben wir sehr zelebriert. Das weiß ich noch genau. Jetzt wäre es auch der ideale Zeitpunkt für eine Reise. Denn die Frauen sind jetzt auch aus dem Gröbsten raus. Das Baby ist safe. Solange der Gynäkologe nichts dagegen hat, würde ich jetzt empfehlen, macht eine Reise, ein paar Tage Entspannung oder Sightseeing, ein bisschen Städtetour, irgendwas, weil das habt ihr nicht mehr lange, dass ihr das alleine machen könnt. Wenn eure Partnerin immer noch häufig erbrechen muss und diese Übelkeit sich noch nicht gelegt hat, dann solltet ihr da auch mal mit dem Gynäkologen sprechen und das abchecken lassen. Denn wenn es bis jetzt noch andauert, dann droht hier die Unterversorgung des Kindes. Und das wäre ja alles andere als sinnvoll. Ja? Also das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Darum kann man nur reisen, wenn natürlich der Frau es gut geht. Jetzt haben wir noch ein weiteres Problem. Die Gebärmutter, die ist zwar jetzt ein bisschen größer geworden, aber da die Frauen noch keinen dicken Bauch kriegen, verteilt die sich erstmal im Unterbauch. Und so drückt sie auf der einen Seite auf den Darm und die Blase und auf der anderen Seite in den Magen. Manche Mamas bekommen davon Verdauungsprobleme. Andere Mamas bekommen jetzt Sodbrennen. In der nächsten Folge verrate ich euch dann, was ihr machen könnt, damit es den Frauen viel besser geht. In der letzten Folge habe ich euch ja versprochen, dass ich euch noch ein paar Tipps gegen Beschwerden mit auf den Weg geben möchte. Eure Frauen könnten zum Beispiel müde sein, ziemlich viel. Dagegen hilft es immer wieder, Nickerchen zu machen. Also die Frau soll einfach am Anfang Mittagsschlaf zu machen. Das musste sie demnächst eh können. Wenn das Kind schläft, sollte die Mutter ja dann auch schlafen. Die Mutter sollte immer wieder mal kleine Snacks zwischendurch essen. Das regt auch den Stoffwechsel an. Dazu sind am besten so Obst oder Nüsse, zum Beispiel Mandeln. Bei Obst natürlich keine Bananen, wenn sie von vorher gesagt Darmprobleme hat. Ja, also dann ein bisschen darauf achten. Viel frische Luft. Das hilft immer. Also geht spazieren, Bewegung an der frischen Luft, irgendwie sowas, ja. Wenn das aber alles nicht hilft, dann vielleicht mal die Eisenwerte von der Frau kontrollieren lassen, nicht, dass die im Keller sind. Ja, aber das sollte der Gynäkologe, macht das sehr wahrscheinlich regelmäßig ohnehin mit. Zur Verstopfung habe ich jetzt auch schon einiges gesagt. Da kann man an seinem Müsli zum Beispiel Weizenkleie, Lein oder Flohsamen essen. Sie sollten generell viele Vollkornprodukte essen. Pflaumen, ja, die kann man auch schön in Wasser einlegen, da kann man richtig gut von aufs Klo. Kiwis und Feigen wirken auch verdauungsfördernd. Und natürlich viel trinken. Ja, das habe ich schon öfters gesagt. Die Frauen sollten circa 2, eher 3 Liter Wasser am Tag trinken. Es kommt ein bisschen auf die Konstitution und das Gewicht der Frau an. Aber das ist auf jeden Fall gut. Und was ich gerade schon mal gesagt habe, spazieren gehen. Ja, also viel Bewegung, am besten in der frischen Luft. Das ist immer gut. Wenn es mit dem Darm dennoch mehr Probleme gibt, dann halt mit einem Arzt sprechen. Vielleicht kann sogar die Hebamme helfen. Nehmt da auf gar keinen Fall irgendwelche Abführmittel, ja. Das ist so ein Grundding. Die sollte man nie nehmen, wenn man schwanger ist. Und genau, darum lieber zum Arzt gehen. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes mir eine 5-Sterne-Bewertung gebt und ein paar Zeilen dazu schreibt, wie es euch gefallen hat. Und gebt den Podcast gerne euren Freunden, die vielleicht Kinder erwarten, Kinder planen oder auch schon Kinder haben. Und wenn ihr ganz frisch dabei seid, gerne auch eurer Hebamme. Ich gehe jetzt mit meinem Kind spielen. Bis dann, ciao, euer Rolf.